Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Das Innenministerium will das digitale Ausspähen von Redaktionen erlauben.
Die CDU-Chefin will YouTuber im Wahlkampf regulieren.
Shelft.com will Ordnung in den Streaming-Dschungel bringen.
Und wir wollen jetzt mit euch eine Stunde was mit Medien machen. Wir schauen mal, was sich davon erfüllt, ne? So viel, wie hier gewollt wird.
Die erste Meinung
kommt heute von Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Die gemeinnützige Organisation hat gestern öffentlich gemacht, dass das Bundesinnenministerium einen Gesetzentwurf vorbereite, der es in dem Verfassungsschutz erlauben würde, Journalisten und ihre Redaktionen heimlich digital auszuforschen, auch ohne richterlichen Beschluss. Dazu sagt Christian Mier, Zitat, mit den Plänen schießt das Innenministerium deutlich über das Ziel hinaus. Mit der Abschaffung des Redaktionsgeheimnisses würden Medienschaffende und ihre Quellen die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verlieren.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Was da jetzt so ziemlich unscheinbar als Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts daherkommt, das hat es bei genauerem Hinsehen ziemlich in sich und ist eigentlich, finde ich, auch eine unverfrorene Attacke auf die Pressefreiheit in Deutschland. Bislang, da legt ja unser Rechtsstaat die Hürden zur Überwachung von Redaktionen durch Sicherheitsbehörden bewusst sehr hoch. Nach dem Entwurf des Innenministeriums soll dieser besondere Schutz jetzt aber nur noch für Ärzte, Rechtsanwälte, Priester und auch Abgeordnete gelten, aber nicht mehr für Journalisten. Und kann das Zufall sein? Vielleicht sogar ein Versehen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Bundesministerium an einer solch entscheidenden Stelle einen Flüchtigkeitsfehler macht. Ich finde es deshalb unerträglich und auch höchst bedenklich, dass es in einem deutschen Bundesministerium Menschen gibt, die anscheinend ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu einem der wichtigsten Freiheitsrechte unserer Demokratie haben. Und noch mehr, bin ich auch ganz ehrlich, erschreckt mich allerdings, dass mich persönlich nicht einmal mehr so richtig wundert, dass ein solch merkwürdiges Rechtsstaatsverständnis in einem unionsgeführten Ministerium zutage tritt. Ist jetzt die Verbalisierung eines solchen Bauchgefühls von mir gerade eigentlich in den Augen so manch einer Politikerin eigentlich schon Meinungsmache? Dank Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 unseres Grundgesetzes kann mir das zum Glück vollkommen egal sein.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das regulierte Medienmagazin.
Tja, wenn mich nicht alles täuscht, was wir hier machen, das fällt unter das Rundfunkrecht, ne?
Ja, und das, was die Kollegen in Print machen, das fällt unter das Presserecht.
Oder so. Aber wie ist das eigentlich mit Menschen, die über soziale Netzwerke eine große Masse erreichen? Die Frage ist in dieser Woche höchst aktuell.
Womit wir schon wieder beim Video von YouTuber Rezo wären. Wir haben ja uns in der letzten Woche schon vor der Wahl damit beschäftigt und jetzt am Montag nach der EU-Wahl, da gab es aber neuen Zündstoff.
Von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, sie sagte dann am Montag, als dann so die Gremiensitzungen der Partei waren, wo man dann nochmal geguckt hat, so, oh Mann, mit dem Wahlergebnis, wie war denn das jetzt so? Und aus CDU-Sicht war das ja unerfreulich. Woran hat es denn gelegen? Dann beim Statement sagte sie unter anderem das hier, Zitat, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.
Kramp-Karrenbauer argumentierte weiter, ein solcher Aufruf, der hätte eine heftige Debatte in diesem Land ausgelöst. Nochmal Zitat. Und da sagt sie nämlich, und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich? Ja oder nein? Dies sei eine fundamentale Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht wir in der CDU mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Zitat Ende.
Tja, wie können wir diese Äußerung jetzt genau verstehen? Viele gehen davon aus, sie habe die Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen angeregt. Die Aufregung war da natürlich groß. Und es gab nicht wenige, die irgendwie hofften, irgendwie irgendwas falsch verstanden zu haben.
Aber zu früh gefreut. AKK twitterte und was sollen wir sagen, es wurde damit nie besser. Tweet 1, Zitat, es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.
Tweet 2. Wenn ein flussreiche Journalisten oder YouTuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen. Wenn ich das mal hier so richtig lese, sie schreibt, ich möchte nicht regulieren, aber wir brauchen Regeln und ein bisschen später hier, ne, regulieren, Regeln. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl in dieser Woche, ehrlich gesagt, gehabt, von Tag zu Tag wurde es schlimmer nach dem Rezo-Video. Herr Peller, wie schaust du auf die Entwicklung in dieser Woche?
Also ich habe so ein ganz ungutes Bauchgefühl bei der Sache, weil ich irgendwie spüre, dass es fast schon gar nicht mehr schlimm ist, quasi in etablierten politischen Kreisen der Mitte solche Gedanken zu äußern. Klar, AKK kriegt jetzt irgendwie ganz viel Dresche, aber scheinbar scheint sie das ja nicht zu beirren und sie scheint tatsächlich diese Auffassung weiter zu sein. Und das finde ich eigentlich höchst bedenklich, weil das, so würde sie ja selber sich beschreiben, ja aus der Mitte der Mitte der Mitte der Gesellschaft kommt. Und da habe ich irgendwie Sorge.
Es gibt da so viele Facetten, über die man reden kann und wo man auch mal gucken kann, wo liegt eigentlich das Problem? Das sortieren wir jetzt mal ein, zusammen mit Daniel Bröckerhoff. Er ist Journalist, moderiert die ZDF-Sendung Heute Plus und ist jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Daniel.
Hallo.
Ja, was sagen die Äußerungen von AKK über ihr Verständnis von Medien und über ihr Verständnis von YouTube aus?
Ich glaube, das Ganze zeigt vor allem, dass diese in Anführungszeichen neue Medienwelt, so neu ist sie ja eigentlich gar nicht mehr, die etablierten Parteien immer noch ziemlich fordert bzw. überfordert. Ich glaube, sie stehen da wirklich davor und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und bislang war das auch nicht so wichtig, weil die YouTuber haben da ihren Kram gemacht, haben über Games geredet, über Mode, über Schminken, über irgendwie alles Sachen, die Politiker jetzt nicht unbedingt interessieren. Und auf einmal geht da einer los, der bis jetzt mit Musik sein Geld verdient hat und die Leute unterhalten hat und wird politisch. Und das hat, glaube ich, sehr viele sehr verwirrt in dieser politischen Szene, weil das ist bislang unbekannt. Ne? Musikjournalisten machen Musik, Politikjournalisten machen Politik und Entertainer machen Entertainment und die meistens vermischen sich diese Sphären nicht. Und das hat Rezo halt jetzt aufgebrochen. Was natürlich total spannend ist auf der einen Seite, weil jetzt diese alten etablierten Regeln, auf die sie ja irgendwie referierte, die sie aber gar nicht genau benennen konnte, ja nicht mehr so richtig gelten. Und das verunsichert, glaube ich, diese Partei oder auch viele Politiker und auch viele Medienmacher, gerade nach dieser Wahl. Und ich glaube, das war, entweder war es totale Hilflosigkeit oder ein Ablenkungsmanöver. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher.
Was hat, wenn du auch nochmal sozusagen ein bisschen auf deinen journalistischen Bauch hörst, was hat dich denn in dieser Woche bei der von AKK jetzt ja ausgelösten Debatte besonders geärgert?
Also mich hat vor allem die Hilflosigkeit der CDU geärgert, beziehungsweise ihre teilweise schon Dreistigkeit, ihr Kommunikationsdebakel da wieder einzufangen. Also wenn sich Philipp Amthor, der jüngste CDU-Abgeordnete, der jetzt immer irgendwie für die Jungen sprechen muss, die die CDU ja auch noch irgendwie wählen oder für sie stehen, wenn der sagt, AKK wäre absichtlich falsch verstanden worden, dann finde ich das schon ziemlich dreist, weil auf der einen Seite waren ihre Äußerungen zwar einerseits irgendwie nebulös, aber sie hat sich dann doch so klar ausgedrückt, dass man sie auch gut missverstehen konnte. Also da hat sie nicht dafür gesorgt, das irgendwie klarer auszudrücken. Und außerdem ist das irgendwie so eine Strategie, die ja auch gerade Rechtspopulisten sehr gern fahren. Ne? Irgendwie was mal in den Raum stellen, was möglichst nebulös, aber doch irgendwie ziemlich dreist ist und hinterher sagen, ich bin missverstanden worden und sich als Opfer gerieren. Und diese Opferhaltung der CDU, die kaufe ich hier nicht ab und die möchte ich hier auch nicht zugestehen.
Was sagt es darüber aus, dass jetzt ja nicht nur AKK, sondern auch viele andere CDU-Politiker sich nicht wirklich inhaltlich mit Rezo auseinandersetzen, sondern immer auf einer Metaebene bleiben, auch mit ihrer Kritik? Also es wird Regulierung gefordert oder es wird jetzt kritisiert, dass er nur nach eigenen Regeln zum Gespräch bereit ist. Wie siehst du das?
Also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es gab einen oder anderen Versuch, Rezo zu widerlegen oder auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber natürlich war das alles echt hilflos. Also was das Konrad-Adenauer-Haus da abgeliefert hat, das war nach PR-Maßstäben einfach ein echter Kau. Da würde jeder PR-Berater mit den Händen, also ich möchte nicht wissen, wie das ausgesehen hat. Vor allem als das Beste ja Mitte der Woche war, als Philipp Amthor sein Video rausbringen sollte oder wollte, dass dann wieder zurückgepfiffen wurde und dann kam dieses 11-seitige PDF an Rezo und dann kam der nächste Schlag. Also das war irgendwie ein Tohuwabohu und das zeigt mir einfach, dass die Partei da völlig überfordert scheint, auch mit sowas wie Fridays for Future umzugehen. Da wird eine Jugend völlig klein gemacht, diminuiert, kann man sagen, und nicht ernst genommen. Und ich glaube, das wird den Damen und Herren noch verdammt auf die Füße fallen.
Dann lass uns doch trotzdem noch mal so ein bisschen über AKKs ja nebulösen Regulierungsplan nachdenken. Gibt es nicht vielleicht doch Gründe, dass man sagen kann, ja, Social-Media-Präsenzen mit einer großen Reichweite, die könnte man doch vielleicht besonderen Regeln unterwerfen? Und wenn ja, welche Gründe könnten das sein?
Also ich habe sehr lange überlegt, welche Regeln das sein könnten. Und ich habe auch mit PietSmiet diese Woche einen Livestream gemacht und habe ihn auch gefragt, ob ihm irgendwelche Regeln einfielen. Ihm fielen keine ein. Die Regeln, die ich ihm vorgeschlagen habe, da hat er sich nur totgelacht drüber. Und ich glaube, dass es natürlich irgendwo eine Diskussion geben muss, wie man sich in dieser neuen Sphäre verhält. Und diese Diskussion führen wir ja gerade, was auf der einen Seite ja auch gut ist. Weil diese Macht, die man da in sozialen Medien teilweise ja aufbauen kann, aus dem Nichts heraus, die kann auch missbraucht werden. Wir haben das ja auch im US-Präsidentschaftswahlkampf gesehen, dass da bestimmte Gruppen versucht haben, die Wahl zu beeinflussen, wahrscheinlich auch teilweise erfolgreich. Die haben dann ganz gezielt Communities aufgebaut und haben die dann langsam mit bestimmten Botschaften gefüttert. Also das ist dann auch nicht so durchsichtig gewesen. Und genauso gehen ja auch zum Beispiel Christ-Fluencer vor, also junge Leute auf YouTube und anderen Netzwerken, die dann versuchen, bibelnahes Leben jungen Leuten beizubringen. Das ist natürlich irgendwie alles merkwürdig und auch ein bisschen bedenklich. Aber ich glaube, das würde auch auffallen, wenn jetzt zum Beispiel so jemand mit sehr viel Reichweite im Netz auf einmal in komische Richtungen abdriften würde und seine Follower mit merkwürdigen Botschaften unterfüttert. Und da wird es dann auch viel Gegenwehr geben. Also diese Szene ist da schon sehr darauf bedacht, auch im Diskurs zu sein. Die streiten sich auch viel, muss man sagen. Und ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen mehr Vertrauen, A, in unsere Demokratie, B, in unsere Meinungsfreiheit, die hier funktioniert und in unsere Diskussionskultur. Weil ich sehe das eben nicht, dass hier schlimme Meinungsmacher betrieben wird. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass immer gesagt wird, das ist Meinungsmache. Und das ist für mich so ein Frame, der den einzelnen Bürger so als passives Meinungsschaf darstellt, der sich gar nicht dagegen wehren kann, wenn ein YouTuber ihm sagt, was er wählen soll oder eben nicht wählen soll. Das ist für mich ein völlig legitimer Beitrag zum demokratischen politischen Diskurs. Und selbst wenn es da mal zu einer Situation kommen würde, die bedenklich wäre, und ich meine, Rechtspopulisten sind im Netz ja auch sehr aktiv, dann habe ich bis jetzt das nicht beobachtet, dass die Demokratie da einfach umgefallen ist wie ein Pappkamerad. Und das Ding ist eben, ich weiß echt nicht, welche Regeln sie haben möchte. Also ich habe überlegt, was kann man machen? Irgendwie ein Gesetz für YouTuber ab 100.000 Abonnenten, dass die nicht mehr eine Wahlempfehlung abgeben dürfen oder sich eine Woche vor der Wahl nicht mehr äußern dürfen. Das wäre eine klare Einschränkung ihres Rechts auf Meinungsfreiheit. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Sollen die eine Selbstverpflichtung abgeben? Wenn ja, warum sollten sie das tun? Also das macht auch keinen Sinn. Und wir haben an Leuten wie PietSmiet zum Beispiel gesehen, der das zweite Video, diesen Aufruf der 70 YouTuber nicht unterstützt hat, weil ihm das zu weit ging, weil er gesagt hat, ich möchte euch nicht sagen, was ihr wählen oder nicht wählen sollt, dass diese Szene ja auch sehr divers ist und dass das ja auch funktioniert, dass dann Leute sagen, nee, finde ich nicht gut, wenn ihr hier anderen Leuten sagt, was sie wählen sollen.
Lass uns mal auch so ein bisschen doch mal dabei bleiben, wie so ein bisschen gedeutet wurde, was da vielleicht die Motivation sein könnte. So eine Sache, die man ja wirklich häufig gehört hat, und das, da kann man auch fast das Label Verschwörungstheorie draufpacken, ist das Aspekt, dass ja im Impressum von Rezo eine Firma steht, die gehört zur Ströer-Gruppe, ein riesiger Werbevermarkter. Also das ist alles eine pure geschäftliche Motivation ist, die dahinter ist, die man ja auch, das ist etwas, was man gehört hat, was auch von Menschen kommt, die auch eine Funktion in irgendeiner Partei haben. Und da war ich dann doch ein bisschen verwundert.
Ja, es zeigt aber auch wieder nur, dass diese Menschen scheinbar überhaupt keine Ahnung haben, wie diese Wirtschaft da funktioniert. Also was so ein Netzwerk ist und wo die herkommen und was deren Aufgabe ist und wie das alles von sich geht. Und dann da gucken einfach Menschen kurz ins Impressum, sehen, dahinter steht eine Werbefirma, die Geld mit Werbung verdient und natürlich machen sie dann sofort den Kurzschluss, da hat jemand Geld für bezahlt. Es spricht in meinen Augen bislang überhaupt nichts dafür, dass da Geld geflossen ist. Ich bin Journalist und ich muss immer in alle Richtungen denken und auch überlegen, dessen Motivation ist was gewesen, aber es spricht nichts dafür, dass hier Geld geflossen ist, weil das wäre tatsächlich hochproblematisch und ich glaube auch illegal. Aber da sehe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt für. Das ist das eine. Und ich sehe da einfach, dass da niemand versteht, wie diese Netzwerke eigentlich agieren und was deren Aufgabe ist. Und ich glaube, da hat einfach diese alte politische analoge Welt echt noch was vor sich, zu checken, was da eigentlich gerade in den letzten 10 Jahren eigentlich passiert ist und was die Leute, die jetzt anfangen, zur Wahlurne zu gehen, wie die medial aufgewachsen sind. Und wenn das nicht ganz schnell passiert, dann haben die, glaube ich, echt ein Problem. Das sehen wir auch, ich meine, wenn man sich anguckt, was der Kollege Martin Fuchs, Twitter-Wahlbeobachter, immer so sich anschaut, was die Parteien da treiben im Netz, das ist ja teilweise echt unterirdisch.
Das heißt, was wäre vielleicht abschließend dein Rat an die, ja, von dir gerade alte, analoge Welt genannte, sozusagen Teil dieser Debatte? Also was müssten die jetzt eigentlich machen?
Ich glaube, die müssten das Erste machen, was Politiker in solchen Situationen, wenn sie Mist gebaut haben, am besten immer zeigen, nämlich Demut und sagen, sorry, hier ist uns was völlig daneben gelaufen, wir haben uns das nochmal genau angeguckt und wir glauben, wir sind missverstanden worden, weil wir uns nicht richtig ausgedrückt haben. So. Und nicht zu sagen, ihr habt uns absichtlich missverstanden, sondern wir haben da einfach Bock mitgebaut. Und jetzt versuchen wir mal mit euch in einen Diskurs zu gehen, wie das anders laufen kann. Ich meine, dass sie ihn jetzt eingeladen haben, Rezo, zum Gespräch, auch über fachliche Themen, also nicht über dieses demokratietheoretische Thema insgesamt, ist ja ein guter Schritt, dass er jetzt sagt, ich mache das nur, wenn ihr mir auch versichert, dass ihr verstanden habt, was ich eigentlich von euch will. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Aber da findet ja was Spannendes statt, was, glaube ich, vor 2, 3 Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre. Von daher ist es schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich kann auch verstehen, wenn Parteien gerne möchten, dass der Austausch im Netz sachlicher wird oder sachlicher stattfindet. Und dass so ein Videotitel wie die Zerstörung der CDU natürlich völlig reißerisch ist. Aber auf der anderen Seite leben wir seit ungefähr 70 Jahren mit Boulevardmedien, die schon ganz andere Sachen gerissen haben und die schon für ganz andere Sachen gesorgt haben. Und da glaube ich, muss man so ein bisschen den Druck rausnehmen, aber dann ganz klar sagen, okay, hier haben wir noch ganz viel zu lernen und das nehmen wir uns jetzt vor, weil sonst sehe ich schwarz für die Damen und Herren.
Sagt der TV-Journalist Daniel Beukerhoff. Mit ihm haben wir über AKK und die Meinungsregeln für YouTube diskutiert. Was mit Medien? Das streambare Medienmagazin. So, Game of Thrones ist jetzt ja zu Ende. Die aktuelle Star Trek Discovery Staffel leider auch ausgelassen. Oh, die zweite war gut. Alle raten ja ab, irgendwie die letzte House of Cards Staffel zu sehen und irgendwie die dritte von Handmaid's Tale ist auch irgendwie noch nicht da. Also was schauen, ja? Ich muss sagen, es ist gerade eine sehr, sehr unbefriedigende Situation. Gerade wenn man auch mal aufs Wetter jetzt hier am langen Wochenende schaut, noch ist es ja nicht richtig sommerlich. Herr Perler, wie entscheidest du eigentlich, wenn du jetzt überlegst, was könnte man als nächstes schauen?
Also ich meine, wenn ich jetzt mal außen vor lasse, dass ich ja hier durch meine Tätigkeit bei Was sind Medien Glück habe, immer wieder mal Gäste zu haben, die uns gute Sachen empfehlen, wenn ich das mal außen vor lasse, dann ist es, glaube ich, vereinfacht gesagt, so wie es bei vielen anderen Sachen auch ist, so was man so von Freunden und Bekannten hört, ne? Also irgendwie, ich wurde gerade von unserem nächsten Gast gleich gefragt zu einer speziellen Serie, ob ich die gesehen hätte und das habe ich bejahen können und ich habe gerade mal drüber nachgedacht, wie bin ich eigentlich drauf gekommen, hat mir zum Beispiel in dem Fall ein Arbeitskollege empfohlen.
Ja.
Also ne, das unmittelbare Umfeld, nicht für mich jedenfalls irgendwie bedeutsam an der Stelle.
Aber so in meiner gefühlten Feldforschung habe ich das auch tatsächlich so herausgefunden, dass eigentlich, man fragt ja immer Freunde, ne, was kann man gucken? Ganz oft sieht man auch Facebook-Postings und da stehen dann immer die gleichen 5, 6 Serien. Ich kann es fast nicht mehr hören, ganz ehrlich. Dann kommen wir immer bei diesen Gesprächen zu dem Punkt, wo dann immer gefragt wird, so ja, Breaking Bad hast du ja bestimmt schon gesehen. Und es kommt immer vor, dann sage ich, nein, habe ich noch nicht gesehen. Dann musst du unbedingt gucken. Und dann stößt man echt immer nur auf die 3, 4 gleichen Serien. Das ist echt frustrierend und das finde ich echt nicht gut. Und am Ende landet man dann doch, wenn man sagt, okay, das ist viel zu anstrengend, jetzt da irgendwie was Neues auszugraben und dann landet man dann bei der 8. Wiederholung von Big Bang Theory. Also der Status bei mir ist alles Kacke.
Oh, ich mache es ja auch nur ungern. Ja. In Nuancen jedenfalls muss ich dir ausnahmsweise da mal recht geben. Die Welt des Streamings, die ist auf der einen Seite total faszinierend, aber die für mich jedenfalls gleicht die auch einem Dschungel und ich höre raus, sogar dir kommt das so vor. Ja, statt dass man auf einer Fernbedienung, so wie früher vielleicht von Kanal zu Kanal zappen kann, da hat fast jeder TV-Sender eine eigene Mediathek mit eigenen Regeln. Und vor lauter Überforderung ist es für mich und glaube auch für viele andere Zuschauer gar nicht so einfach, da überhaupt den Überblick zu behalten. Daniel, du hast aber einen Gast ausgegraben, der ist heute bei uns und der arbeitet seit 2 Jahren an einer Lösung, denn vor 2 Jahren, da ist die Website shelft.com gestartet, um ja genau das gerade beschriebene Problem zu beheben. Und das, was Programmzeitschriften für TV-Sender lösen, das will Shelft für den digitalen Raum in Angriff nehmen, sage ich mal so. Die Nutzer von Shelft erhalten persönliche Empfehlungen, die sich ja personalisieren lassen. Und was genau dahinter steckt, das weiß David Streit. Er ist nämlich der Gründer von shelft.com und jetzt live bei uns. Guten Abend, David.
Hallo ihr beiden. Hallo da draußen.
Was war es eigentlich auch genau der Frust, den Daniel da hat und den er gerade beschrieben hat, der auch dich vor einiger Zeit motiviert hat, eure Plattform zu starten?
Nicht so ganz. Als die Idee geboren wurde, so 2011 schon, da gab es ein ganz anderes Problem. Ich habe nämlich untersucht, wie sich Regale verändern. Da ist auch der buchstäbliche Name hergekommen. Und habe festgestellt, dass wir zwar immer mehr Zugriff auf Medien haben, aber immer weniger besitzen. Und das war so das ursprüngliche Problem. 2011 gab es noch kein Netflix in Deutschland. Und trotzdem hatten wir schon unheimlich viel Streaming-Content im Netz. Und erst 2015 haben wir dann angefangen, als ersten Testballon ein Newsletter zu veröffentlichen mit wöchentlichen Mediathekentipps. Das war so ein bisschen die Überleitung, wenn man jetzt anfangen würde, sich mit Medien auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man überhaupt noch den Überblick behalten kann über die Massen an Inhalt, die es da draußen gibt, die man aber nicht mehr ins Regal stellen kann. Da sind wir dann irgendwann auf die Mediatheken gestoßen, weil das so ein Bereich war, den wir eben selbst kuratieren können. Und das war so hands-on, wir probieren das jetzt einfach mal und sind als ein Newsletter gestartet.
Und dann gibt es dann auch die Weiterentwicklung jetzt bei der jetzigen Plattform. Was genau können eure Nutzer auf Shelf.com machen? Also wie funktioniert das Empfehlungs-Business?
Genau, Shelf ist eine Plattform für handverlesene Streaming-Tipps. Als Nutzer kann man sich kostenlos einloggen. Man sagt, welche Genres man gerne schaut. Man kann angeben, zu welchen Plattformen man Zugriff hat. Und das alles sind im Grunde Filter, die der Nutzer dann auswählt, für die wir als Redakteure, als Cineasten eben die handverlesenen Tipps bereitstellen. Also wir screenen anbieterübergreifend, was man nicht verpassen sollte, legen dann diese Filme bei uns an und jeder Nutzer bekommt dann eben einen individuellen Feed auf Basis seiner Vorlieben.
Interessantes Detail ist ja, dass Streaming, wenn man sich das so anguckt, heute ja eigentlich mehr so im Silo verschiedener Marken eigentlich läuft. Ne? Also früher, da hatte man, ich habe bei mir nochmal den Vergleich mit der TV-Zeitschrift, hier ja quasi so eine interessante Doku, bei der man sich dann für einen Sender entschieden hat, hatte aber irgendwie im Grunde alles nebeneinander liegen. Den Spielfilm hier und dann wieder vielleicht die Serie da und zwischendurch mal noch wieder woanders hin. Heute, da bleibt man eigentlich irgendwie so mehr oder weniger dann bei einem Anbieter oder so auch bei einer Mediathek kleben und bekommt im Grunde dann eben nur noch Empfehlungen aus dem einen Universum. Ist auch genau das, was ihr eigentlich mit Shelf aufbrechen wollt?
Total. Menschen sind Gewohnheitstiere, sage ich mal. Und jeder surft immer nur die gleichen 2, 3 Webseiten an. Das Gleiche spiegelt sich auch bei den Mediatheken wieder. Und die Leute, die auf Shelf surfen, sind super, super überrascht. Das haben wir auch erhoben, was ihnen alles zur Verfügung steht. Vor allem auch kostenlos. Das wissen die Leute gar nicht, weil sie eben sich nicht mehr die Mühe machen, 30 Webseiten abzusurfen. Das ist unser Wertangebot. Ja, wir machen das, wir setzen uns jeden Tag hin, schauen, was gibt es Neues und da klickt keiner mehr durch. Also das ist eben das Problem der Sender, dass sie nicht zusammenarbeiten und das lösen wir.
Das fand ich auch ganz interessant letzte Woche. Da kam bei uns in der Sendung ja der Begriff menschliche Intelligenz vor. Und deswegen will ich ihn gerne hier nochmal auch gerne benutzen. Weil du sagst nämlich ja, dass ihr das selber handverlesen aussucht und dass ihr alle Mediatheken für die Nutzer im Blick habt. Nimm uns das doch mal mit. Also nach welchen Kriterien sucht ihr die Empfehlungen raus? Und kommt es da so ein bisschen auf die Mischung an, auf was Überraschendes oder was ihr schon gesehen habt und oder wie lange es verfügbar ist? Nach welchen Kriterien wird das kuratiert?
Also wir haben auf jeden Fall einen breit gefächerten Geschmack, den wir abdecken wollen. Wir machen jetzt nicht nur Independent-Inhalte oder nicht nur Gesellschaftsdokus, sondern wir haben Genre für alle möglichen Interessen. Ja? Wir haben Filme, fiktionale und nicht fiktionale Dokus, die wir empfehlen. Wir haben Serien und dann gibt es eigentlich nur ein Kriterium und das ist das Ding unterhaltsam und sollte man es nicht verpassen. Und dann versuchen wir auch immer so ein bisschen zu abstrahieren, dass eben nicht nur unser Geschmack da drin abgebildet ist, sondern auch der unserer Nutzer und kriegen das ja auch zurückgespiegelt, weil wir überall online aktiv sind und auch immer wieder Feedback einfordern.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt gemerkt, viele Nutzer wissen eigentlich gar nicht, was es alles gibt, auch welche kostenlosen Angebote. Was habt ihr denn so insgesamt, seitdem ihr am Start seid, über das Streaming-Verhalten der Deutschen gelernt?
Oh, jede Menge. Ich habe euch auch ein bisschen Streaming-Trivia mitgebracht heute. Also eine Sache, die uns sehr in die Karten spielt, ist, dass den Leuten wirklich egal ist, wo ein Inhalt verfügbar ist. Also die Quelle. Weil sie haben ja eh Zugriff auf alles. Und bei uns können sie ja dann sogar filtern und sehen nur die Inhalte, auf die sie Zugriff haben. Und ob ein Inhalt jetzt eben in der ZDF-Mediathek läuft oder bei Netflix, ist am Ende egal. Hauptsache, er passt jetzt zur Situation. Und da versuchen wir jetzt anzusetzen und so noch Hilfestellung zu geben, für welche Inhalte empfehlen sich dann manche Videos. Ja, wir haben dann zum Beispiel Kontexte, die wir verschlagworten, wie diesen Film schaust du am besten zu zweit auf der Couch. Diese Doku ist gut, wenn du dich fortbilden möchtest. Und das sind halt alles Dinge, die findest du nirgendwo anders.
Wie finden das denn die Sender oder Streaming-Anbieter, was ihr macht? Also gerade sagt es im Grunde, die Menschen ist eigentlich egal, von woher der Content kommt. Finden die das gut oder eher doof? Weil die am meisten eigentlich auch eigene Empfehlungsmechanismen haben und eben auch nicht so gerne auf die Konkurrenz verweisen wollen.
Naja, die wissen natürlich, dass es auch andere Plattformen gibt, die auch gute Inhalte produzieren. Bloß die können da halt nichts gegen unternehmen. Ja? Wir haben noch ein bisschen das Glück, dass wir unabhängig sind. Und ich glaube, das ist ein großer Wert heutzutage, dass man nicht in einem System bleiben muss, sondern dahin gehen kann, wo es einem am besten gefällt. Und so machen wir das auch mit den Inhalten.
Hast du in deinem Trivia auch noch einen Funfact dabei, wenn es um Bezahlung geht? Also wie viel findet wirklich tatsächlich hinter Paywalls statt, was man sich gerne anguckt oder wonach man schaut? Oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Na, die ganzen Abo-Dienste sind ja harte Paywalls, ne? Und klar, Netflix hat den großen Vorteil, dass jeder über neue Serien spricht. Das heißt, die haben einen ganz großen Hebel, was Marketing anbelangt. Das ZDF hat jetzt nicht das Glück, dass jede Serie so krass besprochen wird. Dabei produzieren die auch mega gute Inhalte. Also ich würde sagen, die Paywall ist kein Qualitätskriterium. Aber ich kann sagen, dass bei den Nutzern eine sogenannte Subscription-Fatigue langsam entsteht. Ja, das ist schon in Studien erhoben worden, dass die Leute einfach nervt, wie viele Abos sie gleichzeitig abschließen müssen. Weil am Ende ist es eben nicht nur Streaming, wo man Netflix, Amazon, Rundfunk und Co. bezahlt, sondern man hat auch noch Spotify, man hat auch noch journalistische Angebote und das summiert sich in astronomische Höhen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahrenzone, in die wir uns da gerade reinbewegen, was so die Vielfalt anbelangt.
Das heißt, was könnte da so ein möglicher Gegentrend sein? Siehst du da schon etwas auf uns zukommen?
Ja, ich glaube, die Leute werden nach und nach davon Gebrauch machen, dass es monatliche Kündigungsfristen gibt. Und vielleicht ist das auch etwas, wo wir später mal bei helfen können, zu sagen, bei welchem Anbieter sollte man in diesem Monat eigentlich gerade sein Abo haben?
Was mit Medien, das Mediatheken-Fachmedienmagazin.
David Streit ist unser Gast heute. In diesem Monat ist sein Projekt Shelf.com, jedenfalls in der Form, so wie es heute aussieht, 2 Jahre alt geworden. Und wir haben eben schon erfahren, das ist quasi sowas wie eine digitale Programmzeitschrift für Mediatheken. Also Shelf.com organisiert für euch und mit euch die Streaming-Welt.
Und die Grundfunktionen, die sind ja kostenlos, David. Ihr experimentiert aber noch mit der Art und Weise, wie ihr langfristig dann auch richtig viel Geld verdient über Steady können eure Nutzer euch unterstützen. Aber ihr habt auch noch was relativ Neues im Angebot, so eine Art Do-it-yourself-Werbung. Was steckt dahinter?
Genau, wir haben uns eine Art Werbeform ausgedacht, bei der wir nicht auf irgendwelche anderen Werbenetzwerke angewiesen sind, sondern unser eigenes Ding machen. Also wir sind eher ein Indie-Medium. Deswegen haben wir gedacht, machen wir auch den Rest einfach selber und haben eigene Anzeigenformate gestaltet, uns da sehr hohe Vorgaben auch gesetzt. Das heißt, die dürfen nicht bei der Bedienung der Seite stören. Die dürfen auch dem Nutzer nicht dabei stören, ein Video zu schauen, weil Pre-Roll-Ads sind wirklich verhasst da draußen. Wir machen auch kein Tracking, das heißt, jeder sieht dieselbe Werbung. Und das ist jetzt unser ganzes Paket, was wir jetzt versuchen, an den Mann zu bringen und dafür Marken zu suchen, die Lust haben, die Generation Netflix zu erreichen. Weil da in den ganzen Abos lassen sich eben keine Nutzer mehr ansprechen und das können wir dann ermöglichen.
Das heißt also, wenn du uns auch nochmal so ein bisschen mitnimmst, also welche zentralen Gedanken sind so die ihr euch auch gemacht habt zum Thema Werbung bei dieser Konzeptionierung? Also
das, weil es klang ja schon so ein bisschen durch, als du gesagt hast, so, ja, wir wollen jetzt Werbung, es klingt für uns kaputt, wir wollen es jetzt besser machen.
Genau, wir hatten 2018 das Glück, dass wir am Media Lab Bayern waren und dort gab es eine große Challenge, und zwar Werbung neu zu denken von der Süddeutschen Zeitung. Die haben uns dann als Plattform ausgewählt, um da an dem Thema zu arbeiten. Und Werbung neu zu denken heißt für mich, mal zu gucken, wer eigentlich von Werbung profitiert. Und in der Regel sind das dann die Marken. weil sie eben großflächig irgendwie ihre Message unters Volk bringen, aber selten die Nutzer. Und das wollen wir auch anders machen. Wir haben festgestellt, Nutzer haben gar nichts gegen Werbung. Werbung kann ja auch unterhaltsam, informierend sein. Sie kann auch nicht nerven, denn es gibt ja auch Initiativen wie Acceptable Ads von Adblock Plus, was ein bisschen dubios ist, wo wir nicht uns anknöpfen, sondern wir machen eben unser eigenes Ding. Aber wir halten uns an diese hohen Regeln, dass wir den Nutzer ernst nehmen, dass wir ihn unterhalten wollen und dass auch Kampagnen extra für Shelf kreiert werden müssen. Also Marken sollen bei uns direkt die Nutzer ansprechen und ein eigenes Wording dafür finden.
Ja, Daniel?
Du hast gerade Media Lab Bayern gesagt. Das finde ich ganz interessant. Ihr habt auch mit eurem Startup schon verschiedene Förderungen bekommen von Voca, auch dem MIZ Babelsberg. Welche Rolle spielt diese Förderung? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Gerade vielleicht so auch im Hinblick, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, ja, ich habe eine tolle Idee als Medienmacher, aber ich zögere noch ein eigenes Startup zu gründen.
Ja, ganz zentral da die Unterstützung von den Institutionen. Denn als ich da 2014 mich das erste Mal beworben habe für so eine Förderung, war ich selber noch in einer Anstellung. Und das ist ein großes Risiko, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wenn man eine Förderung hat oder zugesprochen bekommt, dann weiß man, man kann mal für ein halbes Jahr, für ein Dreivierteljahr mit einem gewissen Budget planen. Und das ist eine tolle Sicherheit, gerade auch um mal was auszuprobieren. Und vor allem wird man da enorm gefördert und gecoacht und kriegt ganz tolle Kontakte.
Was ist denn, wenn du so insgesamt so auf, ich sag mal, die Förderlandschaft, die Infrastruktur und Rahmenbedingungen für Startups und Gründer hier in Deutschland guckst, was würdest du sagen, was fehlt da noch am meisten?
Es fehlt auf jeden Fall kein Geld, sondern die Startups müssen mit einer ganz zentralen Sache anfangen, und zwar mit einem Geschäftsmodell. Es gibt viel zu viele Leute, die einfach mal loslegen, um zu machen. Wir haben auch den Fehler gemacht, würde ich sagen. Wenn man aber von Anfang an weiß, wie man Geld verdienen will, dann ist man auch von Anfang an unabhängig. Und das nennt sich dann Bootstrapping, dass man also aus eigener Kraft auch ins Produkt investieren kann. Und das ist wirklich Gold wert. Also ich würde jedem empfehlen, nicht unbedingt nur auf die Förderung zu schauen, sondern das als eine Grundlage vielleicht zu nehmen, um an dem eigenen Geschäftsmodell zu arbeiten. Weil jeder kann auch seine eigene Expertise verkaufen. Jeder kann vielleicht Agenturdienstleistungen anbieten. Da muss man noch gar nicht unbedingt ein digitales Geschäft aufgesetzt haben, sondern man kann einfach erstmal starten.
Was sind noch deine Tipps für Medienmacher, die sich überlegen, vielleicht ein eigenes Medienstartup aufzubauen?
Ich würde sagen, wir sind als Newsletter First Startup gestartet. Das machen auch viel zu wenige, sich erstmal nur einen Kanal vorzunehmen und noch nicht groß als Webseite, als Plattform zu starten, sondern vielleicht sich ganz fokussiert in einer Nische zu bewegen, weil ich glaube, die Nische ist auch das größte Glück, weil wenn man daraus wachsen kann, dann hat man eigentlich schon bewiesen, dass man irgendwie auf dem richtigen Weg ist.
Lass uns noch über etwas reden, was ihr jetzt auch macht, was wir sehr toll finden. Das müssen wir, weil wir Audio lieben. Ihr habt jetzt auch einen Podcast gestartet. Yes. Was hört man da?
Wir machen keine klassischen Serienbesprechungen, sondern wir fokussieren uns auf die Streaming-Branche und wir laden die Macherinnen und Macher der Inhalte zum Gespräch ein. Aber nicht nur von Inhalten, sondern auch von Plattformen. In der nächsten Woche kommt zum Beispiel eine Folge, wo wir mit der Bild- und Tonfabrik sprechen über ihre Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Und das ist super spannend. Das ist das dritte deutsche Original, was Netflix hier produziert hat. Und die Macher haben uns dann schon, also wir haben das Gespräch schon geführt, die erzählen dann so tolle Sachen wie, dass sie eigentlich bei der Recherche festgestellt haben, als Drogenbaron würde man ja viel, viel mehr Geld verdienen als jetzt hier in der Serienproduktion, und haben auch schon so überlegt, ob sie eigentlich falsche Branche gewählt haben. Also ich finde das unheimlich schön, dass wir der Streaming-Welt noch so eine menschliche Komponente hinzufügen können, dass wir erfahren, was steckt eigentlich hinter den Produktionen, was sind die Ambitionen der Macher, und das machen wir jetzt im Shelf-Podcast zweiwöchentlich. Genau.
Und wo du gerade gesagt hast, dass sie bei der Produktion der Netflix-Serie viel mehr über das Thema erfahren haben. Ihr habt ja bei euch auch selbst mal erhoben, wie viel Prozent von Streaming-Zuschauern am Ende sich noch weitergehend mit einem Thema informieren. Und das war eine sehr hohe Zahl.
Ja, 80%. Das ist irre. Also stellt euch vor, ihr guckt How to Sell Drugs Online Fast und jeder, also 4 von 5 Nutzern googeln das danach. Ja, die wollen auch wissen, wie lassen sich denn jetzt eigentlich online Drogen vertickern? Mhm. Und das ist Themen- und Anbieterübergreifend. Ja, egal was man schaut, in der Regel googelt man ein Thema danach nochmal, liest sich den Wikipedia-Eintrag durch. Die Leute sind unheimlich wissbegierig und das finde ich eine total schöne Eigenschaft, dass man also nicht immer nur vom passiven Konsum sprechen muss, sondern wir können das jetzt belegen, Streaming ist ein sehr wissbegieriges Feld.
Was ich auch noch spannend finde, du hast ja gerade auch vorhin in einem Satz mal gesagt, dass ihr wirklich, sag ich mal, diese Nutzerfokussierung sehr hoch haltet bei Shaft. Wie sehr nutzt ihr tatsächlich auch das, was eure Nutzer euch spiegeln an Feedbacks, an Impulsen für auch mögliche Weiterentwicklung von Shaft? Ist beispielsweise so eine Podcast-Geschichte auch dadurch entstanden, dass vielleicht mal ein Nutzer danach gefragt hat?
Ja. Fast alle Entwicklungen, die wir mit Shaft machen, kommen aus der Community heraus. So war es auch beim Podcast. Da hat sich im Grunde jemand an mich gewandt, der Tobias Stielz, und hat vorgeschlagen, hey, wie wäre es denn, wenn es für Shaft einen Podcast gäbe? Ich habe übrigens Lust, da mitzumachen. Und das finde ich total angenehm, weil aus eigener Kraft zu wachsen, das ist das, was ich meine. Wenn man eine tolle Community hat, wenn man Leute hat, die mitmachen wollen, dann kann man das einfach mal annehmen. Beim Podcast war das so. Und bei der Entwicklung ist es jetzt auch so, ja, dass wir jetzt mit Programmierern arbeiten können, die Lust haben, diese ganze Streaming-Welt selber mitzugestalten. Und das ist unsere Ressource, ja, dass wir unsere Community damit aktivieren können.
Gab es noch bei den ganzen Streaming-Zahlen, die du auch jetzt mitgebracht hast, eine Zahl, die dich ein bisschen erschrocken hat?
Es gibt noch einen Ultra-Fun-Fact, dass Netflix in Amerika immer noch 2,7 Millionen DVD-Abonnenten hat.
Nein!
Viele wissen ja gar nicht, dass Netflix überhaupt mal als DVD-Versender gestartet ist vor dem Streaming und dass in immer noch so im Millionenbereich Leute dieses DVD-Abo beziehen, das ist auf jeden Fall mega skurril.
Ich stelle mir das so vor, dass dann irgendwie der Postbote, der dann quasi diese DVDs irgendwie einwirft, denkt, krass, was müssen die für Leute wohnen, die so oft Post von Netflix kriegen? Ja. Naja, aber Stichwort auch nochmal, wenn man auf Shaft schaut, auch euren Namen, da kann man ja schon denken, okay, das könnte doch auch allein schon vom Namen her auch außerhalb von Deutschland funktionieren. Wann werdet ihr noch größer und noch mehr international?
Ach, das ist denkbar, dass wir das mal in den nächsten ein, zwei Jahren uns vornehmen. Aktuell ist Fokus ganz doll wichtig. Wir bauen jetzt eine deutsche Plattform mit den deutschen Anbietern und wollen hier erstmal wachsen.
David Streit, herzlichen Dank, dass du uns heute hier besucht hast, in eine Stunde was mit Medien und uns Shaft.com vorgestellt hast, einen Einblick hinter eure Arbeit gegeben hast. Und jetzt zu Klimazeiten sagen wir natürlich nicht, dass du jetzt noch schnell los musst, um deinen Flieger zu bekommen, sondern deinen Zug zu bekommen.
So ist
in
es.
Dem Fall. Deswegen,
das sagen wir aber auch, weil es stimmt.
Ja, verabschieden wir uns an dieser Stelle von dir und sagen danke für deinen Besuch bei uns.
Danke euch, bye bye.
Herr Peller.
Ja.
Dann, wenn der David jetzt schnell zum Bahnsteig sprintet,
Spielen
wir noch ein Ründchen.
Wenn es denn sein muss, würde ich mich darauf einlassen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Bam! Ich freue mich sehr, hier die kleine Feiertagsausgabe heute am Vatertag, ja.
Ja.
Wie man sozusagen im Volksmund sagt. Ansonsten Christi Himmelfahrt heute. Herr Peller, ich habe dir auch extra so softe Peller-Fragen zum Vatertag.
Ah, das ist gut.
Ja, so Papa Peller. So, willst du anfangen?
Ja, ich fange an.
Gerne.
Ich habe es gestern leider nicht gesehen.
15 Minuten.
Genau. Das ist die Antwort. Kannst du auf mein Bildchen gucken?
Nein. Du sitzt ja in Berlin, ich sitze in Köln, das muss man ja nicht sagen.
Meine Frage wäre gewesen: Joko und Klaas mit ihrer neuen Show, gestern irgendwie großer Quotenkönig.
Ja.
Ich wollte gerade noch so schön anmoderieren, ich habe es nicht gesehen, dabei hätte ich gar nicht so viel Zeit gebraucht. Wie viel Zeit hätte ich denn gebraucht? Aber du hast die Antwort schon gewusst. Ja, Punkt für dich.
Also, wenn ihr auch tatsächlich auf die Startseite von Shaft geht, und rauscht ja heute auch in den sozialen Netzwerken rauf und runter, dass tatsächlich Joko und Klaas ihre gewonnene. Zeit tatsächlich dann auch hier gewonnene Sendezeit für wichtige Botschaften gebracht haben. Das ist echt, echt cool und ist auch übrigens, lustiger kleiner Funfact, auf der Shelf-Startseite gerade untergebracht. Das fand ich doch irgendwie ganz gut.
Ja, siehst du mal.
Ja.
Guck mal, das war vielleicht zu naheliegend.
Ja.
Aber wenn du schon, ja, egal. Ja.
Ich habe auch ein Thema, ich hatte heute ja auch für die Sendung recherchiert. Ja.
Ja.
Habe mir den Twitter-Account von AKK angeschaut und war etwas überrascht über ihr wem sie so folgt und wem sie nicht folgt. Ich nenne dir jetzt drei Politiker.
Mhm.
Und einer dieser Politiker folgt mir auf Twitter nicht. Welcher ist das? Ist es A, AKK, B, Obama oder C, Trump?
Ah, ich weiß es. Ja. Das ist einfach. Es ist AKK. Die folgt dir nicht.
Falsch.
Echt? Dann?
AKK folgt mir auf Twitter.
Okay. Dann folgt dir Trump nicht.
Richtig, Herr Päder. Das ist richtig.
Aber zu
aber
spät.
Für die zweite Antwort gibt es leider hier in Was mit Medien keinen Punkt.
Mhm. Okay. Ja. Dann möchte ich tatsächlich...
Ja, weißt du was, wie überrascht ich war, als ich einmal nichts ahnend durchs Netz surfte, habe ich das Obama-Profil geöffnet und da stand auf einmal Follows You. Ich hab's einer Kollegin geschickt und die dachte, ich hätte das mit irgendeinem Tool gemacht, dass man, wo man einstellen kann, so dass Obama dem eigenen Profil folgt und so, aber nee, ist echt wahr, es war irre.
Ja, das ist wahrscheinlich auch unter der Kategorie menschliche Intelligenz zu verbuchen. Da sitzt irgendein Team, die sagen, dem Fiene. Dem sollte der Obama mal folgen.
Weil lohnt sich, da reden die in der Radiosendung drüber.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur ganz gelegentlich ist. Also ist spannend.
Ja, das ist schon...
Da bin ich ein bisschen neidisch.
Ja.
Na, aber wo wir gerade über Trump sprechen...
Ja?
Ich war doch ein bisschen entsetzt, als ich irgendwie eine Nachricht gelesen habe, hat mit Trump eigentlich nichts zu tun, aber irgendwie ist gedanklich trotzdem nicht so weit weg, dass hier Joko und Klaas künftig im Grunde auch auf der Payroll eines gewissen Mannes stehen und eines Medienunternehmens, das ich irgendwie schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil nämlich er mit seinem Medienimperium bei ProSieben einsteigen will. Wer ist das, der da quasi viel Geld locker machen will, um quasi auch in Deutschland ein bisschen 15-Minuten-Sendung zu gestalten, sagen wir mal so.
Boah. Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt raten, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen diese Woche. Mhm. Wer könnte da Pen haben? Ich sag Reni Bensko, der Karstadt-Typ.
Nein. Es ist tatsächlich Silvio Berlusconi.
Nein.
Ja.
Aber so die Himmelsrichtung stimmte schon mal so im Ansatz.
Im Ansatz. War halt ein bisschen noch weiter Richtung Bunga Bunga.
Ja, mein Bunga Bunga Krater. Okay, ja, wieder was gelernt. Aber das ist jetzt auch kein Punkt für mich. Okay, so ich habe halt diese Woche eine sehr, sehr traurige Nachricht für Radio-Nerds, ja. Mhm. Es gibt so legendäre Morgen-Moderationsteams, die auch tatsächlich immer on air sind. Und wir haben in dieser Woche erfahren...
Im Radio?
Ja, dass ein Morgenteam von einer Morningshow demnächst aufhören wird, weil sich einer verabschiedet. Und zwar wird Stefan Rupp das Radio 1-Team mit Christoph Alzone verlassen und nicht mehr den schönen Morgen machen. Ja? Mhm. Also jetzt mittlerweile gibt es ja gerade 3 Teams. Und jetzt am 7. Juni machen sie die Show zum letzten Mal und viele sind schon total traurig, weil man die sich einfach gar nicht wegdenken kann. Der schöne Morgen ist ja auch über Berlin-Brandenburg-Grenzen hinaus bekannt. Und ich möchte eigentlich von dir wissen, wie viele Jahre sie tatsächlich das jetzt schon durchgezogen haben. Ich gebe dir 3 zur Auswahl, ja?
Ja.
A, 1995, B, 2005 oder C, 2000.
Lass mal gerade überlegen. Wie viel Zeit haben wir?
Wir haben... Himmel ist die Grenze, Herr Päder, heute ist Feiertag. Ah,
stimmt. Ah. Also ich glaube, 2005 kommt mir zu wenig vor. Also das ist ja gerade dann mal 14 Jahre her.
Ja.
Das ist ja nichts Besonderes. Das haben ja sogar wir.
Das schaffen wir ja sogar.
Das haben ja sogar wir.
Ja.
Das ist ja nur Frau Koludowich hat da mehr. Also es muss... Aber was hast du noch gesagt? 2000 und 1995? Bei 1995 habe ich Radio 1 ehrlich gesagt noch nicht gekannt. Ich sag die Mitte. Ich sag die Mitte.
Die Mitte?
Also zwischen 1995 und 2005.
Also 2000?
Sag ich 2000.
Punkt für dich, Herr Päder.
Echt?
Ja!
Wow.
Das freut mich sehr. Das ist eine tolle Sache.
Mhm.
So.
Ich bin ja mehr so der Mann des Geldes.
Ja.
Und bleibe... Was denn?
Entschuldigung. Ja.
Ich möchte noch gerne was, ich bleibe noch mal so ein bisschen auf dem Investorenparkett und es wird ja so sein, vermutlich, dass es sein könnte, dass die Axel Springer AG
bald
kein Aktienunternehmen mehr ist.
Ja.
So, momentan sind sie aber noch ein Aktienunternehmen, aber es gibt jemanden, der ganz, ganz viel investiert und im Grunde gefühlt fast alle Aktien aufgekauft hat.
Mhm.
Ein US-Investor, KRR. Aber wer sind denn eigentlich außer dem Investor diejenigen, die noch Aktien auch an Springer halten?
Kurze Frage, hat er die schon gekauft oder möchte er die kaufen?
Ich glaube, er möchte sie kaufen.
Okay. Also das ist einmal Friede Springer und Matthias Döpfner.
Mhm.
Die muss also von denen die Aktien muss er noch kaufen. Nee, die will er eben nicht kaufen. Genau. Aber wenn die drei sich einig sind, könnten
dann
sie, die,
können sie quasi
die Axel Springer AG von der Börse nehmen, ja, um quasi unabhängig von den Börsenlaunen Geld verdienen zu können.
Das ist so.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe erst gesagt, so krass, so von der Börse gehen ist das nicht ein Rückschritt, aber ich glaube eigentlich, Springer eröffnet das wahrscheinlich noch mehr finanziellen Spielraum und sozusagen echt sozusagen Rückenwind bei den ganzen digitalen Investitionsplänen. Ne?
Ich bin so aufgeregt, Herr Peller.
Ja.
Weil es steht jetzt 2-1.
Und du kannst noch gewinnen.
Und ich kann,
nee, ich habe dir die letzte Frage gerade
ausgleichen.
Du kannst es ausgleichen. Guck mal, du sagst, du führst und ich nehme wahr, wir haben Gleichstand. So ist halt meine Wahrnehmung. Gewinnen halt immer.
Oh, wir haben noch so wenig Zeit, deswegen...
schnelle Frage, schnelle Antwort. Schnell.
Okay, also, ich habe mal überlegt, was war eigentlich meine Lieblings-TV-Zeitschrift früher. Das war TV Today.
Echt? Ja. Du bist auch jünger als ich.
Und bei TV Today, als so die Hochzeit der Zeitschrift war, wurde der große Sat.1-Relaunch gefeiert, ja, weil die dann auch ganz mutig waren und von einem Ritual abgeweicht sind, nämlich den Hauptfilm abends, der fing nicht um 20.15 Uhr an, sondern... Oh, jetzt ist das Musikbett zu Ende.
Ja.
Sondern schon... Auch um
20
tatsächlich
Uhr.
Um 20 Uhr. Und alles haben die immer dann auf voll geschoben. Und meine Frage war, wie hieß damals der Werbeclaim von Sat.1, als sie das Programmschema versucht haben durchzudrücken und damit am Ende doch krachend gescheitert sind?
Du wolltest eine schnelle Antwort, richtig?
Hm.
Ich weiß es nicht.
Volle Stunde, volles Programm, Herr Peller.
Ah. Hört sich nach Radiosender an.
Ja, so ein bisschen... Da sind wir hier bei Deutschlandfunk Nova Experten für volle Stunde, volles Programm. So, unsere Stunde ist jetzt voll, unser Programm auch. Gleich jetzt ab 21. Die Kollegen stehen schon in den Startlöchern und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder um 20 Uhr zur gewohnten Zeit. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.